Jakob, wie bist du das erste Mal nach Rumänien gekommen?
Das erste Mal mit dem Flugzeug.
Und wann war das?
Das war im Juni 1990. Ich hatte Bekannten aus Rumänien, der gemeint hat, Rumänien ist geöffnet worden, lass uns nach Rumänien gehen und Geschäfte machen. Und dann haben wir im Juni, habe ich mir ein Flugticket gekauft in der Schweiz und bin, das war sehr teuer damals, war 1600 Dollar. Und so bin ich nach Rumänien gekommen, dann ins Hotel Intercontinental eingecheckt und habe mir das Land dann mal ein Wochenende angeschaut.
Und hast du da Geschäfte gemacht?
Das erste Mal nein. Wir haben aber Diskussionen gehabt, wir haben dann auch mit einigen Geschäftsleuten geredet in Rumänien. Dann kam es dazu, dass ich dann gesagt habe, okay, ich investiere Geld in Rumänien. Habe mir dann zwei Wohnungen gekauft in der Uniri, die damals relativ preiswert waren für mich, aber ich wurde dann auch etwas über den Tisch gezogen, wie die erste Zeit, weil natürlich als Schweizer man eine andere Vorstellung hat von Abmachungen. Das ist nicht das rumänische Problem, das ist das Schweizer Problem, wo wir halt etwas glaubwürdiger, etwas vertrauenswürdiger sind. Aber es hat sehr viel Spaß gemacht, das waren dann 2 Jahre, Reisen hin und her. Und nach 2 Jahren habe ich dann das Projekt abgebrochen, Rumänien, mit relativ hohem Verlust, ging dann wieder zurück in die Schweiz.
Ja, aber dann bist du irgendwann mal wieder nach Rumänien zurückgekommen.
Ja, ich hatte ja 2 Wohnungen in Rumänien, die gehörten mir ja noch in Uniri. Und die waren mittlerweile auch etwas mehr wert, wie was ich bezahlt habe. Und ich hatte eine Scheidung in der Schweiz. Und ich erinnerte mich noch, war damals noch 24 Jahre her, als ich das zweite Mal kam, war noch ein junger Mann und hatte natürlich das Gefühl, in Rumänien gibt es sehr viele hübsche Frauen. Ich hatte zwar kein Geld mehr, aber die Idee, dass man in Rumänien neu anfangen könnte. Das war auch der Grund, warum ich dann kam, vor 24 Jahren. Habe mich dann eigentlich in Rumänien niedergelassen. Habe versucht, mit Export-Import Geschäfte zu machen. Ist aber immer daran gescheitert, dass die Ideen eigentlich gut waren, aber der Staat mir dann mit den Zollabgaben, Gebühren, mir eigentlich den Gewinn wieder aufgefressen hat. Das heißt, es war zuerst mit Secondhand-Kleider, dann hat man war ein riesen Boom dann in Rumänien draufhin und dann hat man dann geschützt und hat höhere Abgaben verlangt für Einfuhrzoll. Dann habe ich mit Kartoffelchips, Popcorn, dann hat man diesen Einlagenmarkt auch wieder geschützt und das Popcorn war mit 210% Einfuhrzoll gar nicht mehr leistbar. Dann hatte ich in der Zeit meine Frau kennengelernt im Geschäft. Das war dann im Prinzip meine Finanzmitarbeiterin. Die hat wirklich, seit sie bei mir arbeitet, habe ich angefangen Geld zu verdienen. Und ich hatte dann das Glück, da ich Koch, Kellner bin und die Idee hatte, ein eigenes Restaurant aufzumachen, weil da wusste ich Bescheid. Weil ich war zwar ein Verkäufer, aber kein Geschäftsmann in dem Bereich. Aber kochen konnte ich, das habe ich gelernt, Kellner, Gastronom. Und somit habe ich mit meiner Frau das erste Restaurant eröffnet, vor 20 Jahren. Das war am 18. Juni 1998. Habe ich mein erstes Restaurant eröffnet in Iquane.
In irgendeinem Interview habe ich gehört, dass du deine Frau auf eine sehr romantische Art und Weise erobert hast. Kannst du uns das erzählen?
Ja, das war eigentlich relativ romantisch, ja, weil ich habe gekocht. Ich habe meine damalige Mitarbeiterin zum Abendessen eingeladen und habe dann Spezialität gemacht, die ich sehr gerne mache. Selber gemachte Pasta auf eine ganz einfache Art, aber sehr geschmackvoll, mit gutem Rotwein. Und das hat dann meiner damaligen Mitarbeiterin sehr gut gefallen. Und so habe ich dann auch das Privat etwas erweitert und ich habe eigentlich ihr Herz erobert mit meinen Kochkünsten.
Ja, Liebe geht durch den Magen.
Hat mein Vater schon gesagt, genau, ja, genau. Das stimmt.
Gut, wie war es denn mit deinem ersten Restaurant in Iquane?
Ich hatte eigentlich zuerst den unteren Bereich gemietet und dann oben 3 Monate später auch das Restaurant oben. Das war ja das alte Restaurant Moldova. Und das war ein Restaurant, das eigentlich ein ganz gute Historie hatte in Rumänien. Man kannte es als Ciorba, als Bessarmale, mit Mitch. Es war so ein Restaurant für die alternative Gruppe der Menschen, für Journalisten, für Schreiber, für Artisten, für Schauspieler. Und von dem ich es übernommen habe, der hat das runtergewirtschaftet. Das war eine Bruchbude hoch 3. Wir haben dann einiges investiert an Geld und haben es dann zuerst so mit rumänisch-schweizerischem Akzent gemacht in der Küche. Dann war eine Journalistin von Formula As und hat dann in ihrem Artikel geschrieben, in Iquane hat ein Restaurant eine kleine Schweiz eröffnet. Das Gies und Mika Helvetie. Und ich habe dann die Journalistin angefragt, dass mir der Name Mika Helvetie gefällt, ob sie mir diesen Namen zur Verfügung stellt, dass ich das als Restaurant benutzen dürfte. Und sie ist mittlerweile eine ganz gute Freundin, die Corina von uns, und ist auch Man sagt in Rumänisch Nas, also die Patin des Restaurants Michaelița mit dem Namen. Und so ist das geboren, hat aber sehr darunter gelitten mit dieser Mischung Rumänisch und Schweizerisch. Das heißt, die Leute, die Schweizerisch essen kommen wollten, waren gestört, weil da rumänische Gerichte darunter waren. Und die, die Rumänisch essen wollten, haben auch sich nicht so richtig wohlgefühlt, weil da so Schweizerisch Käsefondue und solche Dinge richtet. Somit haben wir dann das Restaurant wieder geschlossen und ganz neu renoviert, separate Eingänge gemacht mit einer schönen Terrasse und haben es dann eröffnet, nur mit Schweizer Küche.
Welches war denn dein Erfolgsrezept?
Meine Faulheit, Christina. Ich arbeite gerne, aber sehr konsequent. Das heißt, ich mache nicht gerne unnötige Wege, unnötige Handlungen. Und mein Problem war, dass auch eine Situation da war, ich hatte keine Schweizer Köche hier, war der Einzige, der kochen konnte, so wie der Schweizer das wollte. Und gute Köche zu finden war damals sehr schwer, weil die guten Köche zur Ceausescu-Zeit, die gingen weg oder die waren dann in diesen kommunistischen ehemaligen Hotels und Restaurants immer noch untergebracht. Also war ich auch nicht alleine gelassen. Und somit musste ich für mich etwas finden, was Spaß machte, etwas Spezielles war und Ring war für mich zum Kochen. Und daher half mir die Idee in der Schweiz, ist mit diesem heißen Stein. Das heißt, es war dann so, dass man diesen heißen Stein im Ofen erwärmte. Man hat dann ein Stück Fleisch kurz angebraten, nachdem es gewürzt wurde, auf diesen heißen Stein gegeben und mit verschiedenen Soßen am Gast serviert. Somit brauchte ich nicht viele Köche, weil man fand die nicht. Und ich hatte eine ganz tolle Kontrolle über meine Produkte. Das war dann eine Speisekarte, die sehr klein war. Raclette, Käsefondue, dann gab es dieses Fleisch vom Stein. Da gab es nur Fleisch, da gab es noch kein Fisch, nichts, weil die Qualität nicht stimmte. Vom Produkt in Rumänien, wo ich wollte. Und ich wollte ja mit rumänischen Produkten arbeiten. Und dann habe ich auch das erste Mal diese Rösti präsentiert. Haben mir alle gesagt, das gibt's nicht, das essen die Leute nicht. Du musst Pharma-Kartoffeln oder Pommes machen, also Kartoffelbraschitz. Hat sich dann aber herauskristallisiert, dass Rösti plötzlich das meistverkaufte Beilage war zu diesem Fleisch. Und das war dann im Prinzip auch das, der Trend. Meinem Restaurant das Fleisch vom Stein zusammen mit Rösti oder geliertem Gemüse. Das ist wie eine Bombe eingeschlagen. Wir hatten circa 3-4 Monate gebraucht, bis wir mit dem so im hatte natürlich auch Journalisten, die darüber geschrieben haben, die uns geholfen haben. Und da war auch noch die Zeit, wo man Geld am Taxichauffeur gegeben hat, wenn er einen Kunden gebracht hat. Dann war natürlich auch so, da gab es noch nicht so viele Restaurants, die eine gute Qualität hatten. Und da kamen natürlich auch die Deutschsprachigen. Deutsch, Österreich, Schweizer kamen durch mein Restaurant nach Rumänien, weil die ganzen Botschaften da waren. Das hat mir geholfen mit diesem heißen Stein, der heute noch bei mir auf der Hauptkarte ist, einen ganz guten Weg zu finden.
Du bist aber von dort ausgezogen, von Iquanei.
Wir mussten ausziehen, weil nach 10 Jahren das Lokal verkauft wurde. Das heißt, es war so ein Gerichtsprozess auch mit verschiedenen Besitzern, die keine Besitzer waren oder falsche Besitzer waren. Und der richtige Besitzer hat das dann verkauft an einem Investoren, der da so ein Riesengebäude bauen wollte. Und wir mussten raus. Und von da weg sind wir dann nach San Dualda gegangen. Das war so eine kleine Villa, ganz schnusselig, mit 28 Sitzplätzen Innenraum und 40 Plätze Terrasse. Und das war dann das Michaelița, so wie es mir am besten gefallen hat, von der Situation her. Es waren meine Gäste. Und die Gäste kamen wegen mir, weil das war so ein Einfamilienhaussiedlung drin und hat riesig Spaß gemacht. Das war richtig schön.
Ich kann mich erinnern, das war sehr angenehm dort, vor allem im Sommer, wenn man draußen saß. Warum bist du denn von dort umgezogen?
Das San Dualda war eigentlich für mich nur tragbar durch diese vielen Sponsoren, die ich hatte. Weil in der Zeit hatte ich auch Fernsehauftritte. Ich hatte ja fast 10 Jahre Fernsehgeschichte gemacht in Rumänien mit diesen Kochshows. Und ich hatte Sponsoren, die mir das Wasser im Prinzip gaben, um zu leben. Also ich hatte ein gutes Leben, brauchte das Einkommen nicht vom Restaurant. Weil das Restaurant mit 28 Sitzplätzen drin hat zwar die Kosten gedeckt, kleines Einkommen. Im Sommer auf der Terrasse war es in Ordnung mit diesen 40 Gästen. Nur das größte Problem war natürlich auch das, dass die Terrasse eben nur bei schönem Wetter. Und wir haben in Rumänien vielfach im Mai, Juni Regentage. Und wenn es natürlich auf so einem grünen Platz dann so streng regnet, hast du die Gäste nicht. Und Juli, August, wenn es dann schön warm ist, richtig warm ist, dann waren meine Gäste im Urlaub. Aber das Ganze war schön. Wir hatten ein Problem mit dem Haus. Wenn es so geregnet hat, hat einmal bis zweimal im Jahr das Grundwasser sich unten in den Keller eingetrieben. Das heißt, wir hatten dann plötzlich so 10-15 cm schönes, sauberes Wasser in den Kühlräumen, in der kalten Küche, im Bürobereich. Und das ist dann nicht so angenehm. Darum sind wir da weg.
Und jetzt bist du in der Altstadt. Kannst du uns ein bisschen dein Restaurant beschreiben?
Wir sind also in die Altstadt gezogen, in ein Hotel, in ein Restaurant, was über längere Zeit, weil wir in der Nähe wohnen, eigentlich immer leer war. Ganz kurz zur Information, bin dann zur Hotelrezeption gegangen, habe meine Visitenkarte hingelegt, habe gesagt, es ist ein schönes Restaurant, es ist immer leer, ihr braucht Hilfe. Hat meine Frau gesagt, Jakob, also jetzt ist genug Arroganz, also da wird sich niemand melden. 2 Tage später das Telefon geklingelt, wir sind dann reingegangen. Wir haben dann den Mietvertrag innerhalb von 2 Wochen bekommen, hatten dann auch San Dualda innerhalb von 2 Wochen abgegeben und das war so ein ganz toll eine Wechselung. Da gab es noch Parkplätze rund ums Haus und meine Gäste waren natürlich froh, weil vor 7 Jahren hier die Altstadt auch noch in einem anderen Zustand war und die Leute Spaß hatten, in die Altstadt zu kommen. Also war ein ganz guter Weg. Das Restaurant war von Anfang weg voll. Das Restaurant ist etwas moderner wie die anderen zwei, ist halt ein Hotelrestaurant. Das ist heute nicht immer das Positive, weil Restaurants in Hotels nicht in der gehobenen Klasse sind. Durch meinen Namen freue ich mich aber, dass das Restaurant sehr gut läuft. Wir haben gute Nachbarn, wir haben das Hanu Manuk, was jeder kennt in Rumänien. Wir haben das bisherige St. Antonius, was auch jeder kennt in Rumänien. Also sind wir einen ganz guten Platz, um unser Restaurant zu präsentieren. Wir sind natürlich im Zentrum. Und im Zentrum ist natürlich ein Lokal geworden für Touristen. Das heißt, wir haben unsere Stammkunden noch, aber die kommen natürlich nicht mehr in der Menge wie früher, weil wir keine Parkplätze haben. Also haben wir unser System auch etwas umgestellt. Wir haben unsere Küche angepasst an die Touristen, die vorbeikommen. Durch die Qualität, die wir diese ganzen 20 Jahre haben, hat sich natürlich auch umgesprochen bei den Leuten, die von verschiedenen Ländern kommen. Das heißt, wir haben sehr viele Gäste aus Israel. In Israel ist Michael Wetz ja eine Institution geworden, weil sehr viele Leute einfach diese Fleisch-Stein-Geschichte mit den separaten Soßen und dann diese Rösti, das halt was Spezielles ist, was sie da unten nicht kennen. Es wurde trotzdem 1000 Mal kopiert in Rumänien, aber immer wieder nicht fertig gemacht, weil halt das Konzept nicht nur einfach Fleisch und Stein und Soße ist, sondern es ist noch etwas anderes dahinter, aber das ist auch das Geheimnis der ganzen. Aber die Touristen lieben es, weil es eine Abwechslung ist zur rumänischen Küche, die relativ deftig ist, die massig ist und natürlich vielleicht auch nicht immer in der besten Qualität präsentiert wird in der Stadt. Wenn man außerhalb geht, hat man eine ganz tolle rumänische Küche, wo Mama noch kocht. Hier ist es halt auch noch etwas touristisch angehaucht. Und durch das ist eine ganz tolle Kombination zu den anderen Restaurants, die rundherum sind. Und vielleicht eben auch das, dass Rumänen auch angefangen haben zu reisen. Und wenn natürlich jemand in der Schweiz im Urlaub war, hat ein Käsefondue gegessen oder vielleicht sogar in einem anderen Restaurant Fleisch vom Stein und kommt zurück, seinen Freunden es zu zeigen, wie es war, nach die Schweiz gehe nicht. Also lass ihn einladen ins Michael Wetzia, das haben wir sehr oft, Apost in Helvetia. Dann zeigen sie mir Fotos, wo sie waren. Das ist genau so, wie es da war und ich freue mich, dass ich das meinen Freunden zeigen konnte, was ein Käsefondue ist, was ein Raclette ist, wie das mit dem Fleisch am Stein gemacht wird. Das ist jetzt auch entstanden. Das heißt, dass die Rumänen, die draußen waren, ihren Freunden im Prinzip zeigen, wie sie da gegessen haben.
Wie viele Plätze gibt es in diesem Restaurant?
Wir haben 70 Plätze mit dem Stammtisch. Wir haben wie die Schweizer einen speziellen Tisch, der Stammtisch genannt wird. Das ist für Gäste wie du, wie Freunde, die von außen kommen, die nicht nur was essen, sondern auch was trinken wollen. Immer den ersten Montag. Im Monat haben wir einen Schweizer, einen deutschsprachigen Stammtisch, der wird genutzt zwischen 20 bis 30 Menschen kommen, die wirklich deutschsprachig sind, da ist jeder eingeladen. Wir machen auch ab und zu mal eine Weindegustation, wir machen ein kleines Essen gemeinsam, was für einen Selbstkostenpreis gekauft werden kann oder bestellt werden kann. Und wir versuchen auch unter der Woche, Dienstag mit einem Raclette-Abend im Winter. Wir kochen am Tisch mit Fondue, wir machen Bifteck Tartar am Tisch, Lachs Tartar am Tisch. Alle diese Dinge etwas mehr personifizieren. Das heißt, dass die Leute merken, dass sie bei mir Gäste sind.
Wie schwer ist es eigentlich, in Rumänien ein Restaurant zu führen?
Das ist sehr schwer, aus verschiedenen Gründen. Erstens mal sind sehr viele behördliche Institutionen, die man überwinden muss. Also es ist ein sehr großer Büroapparat. Da bin ich sehr stolz auf meine Frau, die mir die ganze Administration macht. Ohne sie würde das gar nicht gehen. Das ist eine. Das zweite ist das Personalproblem. Wir haben ein sehr großes Personalproblem. Einen guten Koch zu finden ist eine reine Geldfrage heute, weil es einfach wirklich nur noch mit Geld bezahlt werden kann. Die Mentalität der Rumänen ist nicht auf diese Bedienungsart, wie wir sie kennen im Tourismusbereich Schweiz, Österreich, Deutschland, angepasst. Das heißt, man hat von 100 Mitarbeitern vielleicht 2, 3, die wirklich die Seele dazu haben, in der Gastronomie zu arbeiten. Weil Gastronomie ist nicht nur von uns, also von unserem Umfeld schwer, sondern auch für uns schwer. Es ist ein Beruf, der intensiv ist von der Energie, die man benutzt, positive Energie, die sehr viel negative Energie benutzt, vom Stress her, vom Ablauf her. Als Wirt, wenn man einen Betrieb selber betreibt, so wie wir machen Frühstück für das Hotel, das heißt, unser Betrieb fängt um 6 Uhr an, hört nachts um 1, 2 Uhr auf, wenn wir die Bar schließen, alles drum und dran. Das ist doch eine sehr lange Zeit, die auch eine große Präsenzzeit darbietet. Und wenn man etwas mit Herz macht, braucht es wirklich sehr viel Energie.
Wie viele Köche arbeiten hier im Restaurant?
Wir haben jetzt momentan Gott sei Dank Vollhaus mit Köchen. Wir haben in der kalten Küche, weil wir 2 Etagen haben, unten 3 Köche. Das ist auch vielleicht das, weil wir die 1, 2 Köche mehr haben wie normal, weil wir 2 Etagen haben. Und oben in der warmen Küche haben wir 4 Köche, plus ich 5. Das heißt, wir haben 8 Köche. Davon sind 5 ausgebildete Köche und 3 Hilfsköche.
Könntest du dir jetzt vorstellen, wieder in der Schweiz zu leben?
Wurde ich sehr oft gefragt, in die Schweiz zu leben. Nein, könnte ich nicht mehr. Ich könnte in Urlaub gehen, ich genieße das auch. Ich habe meine Enkelkinder in der Schweiz, meine 2 Söhne, 4 Enkelkinder sind es mittlerweile. Ich genieße es, meine Freunde zu besuchen. Es ist schön, die Schweiz als Tourist zu sehen, weil es ist ein wunderschönes Land, die Schweiz. Es ist eine Darbietung von Qualität, von Hostellerie, alles ist ein Traum. Aber da leben könnte ich nicht mehr, weil alles zu schematisch, zu organisiert ist und gewisse Freiheiten, die man braucht, nicht mehr da sind.
Also du bist zum echten Rumänen geworden. Was gefällt dir am meisten in Rumänien?
Ja, gut, das mit dem echten Rumänen, sagt meine Frau mittlerweile auch. Jakob, ich habe einen Schweizer geheiratet, jetzt habe ich einen Rumänen zu Hause. So schlimm ist es noch nicht. Was mir an Rumänien so gefällt, ist natürlich auch diese Art Lebensphilosophie, die eigentlich der Rumäne hat. Der Rumäne liebt es zu diskutieren. Da wird etwas zu Tode geredet 10-mal. Ich liebe das. Ich habe auch ein großes Mundwerk. Das zweite ist, die Art, wie er die Wochenende verbringt, unkompliziert. Einen Grill aufstellen und dann wird auf diesen Grill geworfen, was gerade von der Küche rauskommt. Gefällt mir riesig. Bier dazu zu trinken, einfach dieses Unbeschwerte, was der Rumäne eigentlich von seiner Mentalität her hat. Ich muss etwas aufpassen von Regionen, weil ich natürlich meine Wochenende im siebenbürgischen Bereich verbringe. Weil ich habe ein Haus in Predeloz und ich genieße es. In Bukarest bin ich relativ selten, um Partys und solche Dinge zu machen, weil Bukarest ist halt eine Großstadt. Aber ich liebe es auch dazu, dieses Land mit allen Facetten ist ein wunderschönes Land. Für mich eigentlich in Europa, von der Landschaft her, das schönste Land, was wir haben. Vom Norden bis zum Süden, vom Osten bis zum Westen. Wenn man die Karpaten nimmt, das ist ein Traum, in den Karpaten wandern zu gehen, fischen zu gehen. Ich hatte auch das Glück, ich durfte 2-mal jagen gehen. Das Donaudelta, das ist einzigartig in Europa. Das Donaudelta im Mai, so eine Woche, 2 Wochen zu erleben mit dem ganzen Leben, das da entsteht, mit der Vogelwelt, mit der ganzen Tierwelt. Wenn ich dann ans Schwarze Meer gehe, man muss jetzt nicht gerade in die teuren Regionen, aber es gibt wunderschöne Regionen am Schwarzen Meer, wo man baden kann, wo man sich im Sommer erholen kann, sogar bis in den Herbst hin. Wenn ich dann Skifahren gehen kann. Ich habe in Rumänien als Tourist 365 Tage und kann jeden Tag was Neues erleben.
Das ist interessant, dass du das sagst, vor allem weil du ja aus einem sehr schönen Land kommst. Was gefällt dir aber weniger an Rumänien?
Es gibt 2, 3 Punkte, die ich... Ich habe halt ein Problem mit Respekt. Ich habe ein Problem mit Vertrauenswürdigkeit. Das sind Dinge, die von der rumänischen Mentalität nicht immer so im Vordergrund sind. Ich bin gewohnt, wenn ich mein Restaurant dekoriere, ums Haus rum alles, dass ich Blumen und alles mache. Dann ärgert es mich, wenn ich am Morgen dann komme und sehe, dass die Blumentöpfe ausgeräumt sind, weil die Blumen gestohlen wurden. Das ist für mich mit Respekt zu tun. Ich möchte nicht politisch werden, weil das wissen wir beide, ist momentan nicht gerade unbedingt das Rosa-Rote vom Ei, also das Gelbe vom Ei, sagen wir. Es ist aber so, dass halt gewisse Dinge in Rumänien falsche Bahnen laufen, was Freundschaft anbetrifft, ist sehr schwer Freundschaften zu finden, die ehrlich sind, die nicht einfach nur bezogen sind. Der Rumäne sagt noch sehr schnell, ich liebe dich, küsst dich jetzt schon, du bist der Größte und der Beste. Wir kennen uns 15 Jahre. Ich habe wenig Menschen wie dich, 15, fast 20 Jahren, die ich kenne 20 Jahre und ich als Freund anbezeichne. In den 20 Jahren wurde man, vor allem wenn man so kleiner VIP ist, auch ab und zu mal benutzt. Das sind Dinge, die tun weh. Das heißt, gefühlsmäßig bin ich ab und zu verletzt, bin froh, dass ich dann einen Freund habe, die mir helfen. Das ist das, was mir nicht so gefällt, wie man gegenseitig mit Respekt und Achtung.
Du und deine Frau seid auch sozial engagiert, ihr spendet öfters Essen für arme Leute, das bewundere ich sehr. Wie kamst du auf diese Idee und was bedeutet es für dich?
Auf die Idee kam ich eigentlich vor 20 Jahren. Ich hatte einen Freund, das ist Urs Angst, der hat ja diese ganze Metzgereikette aufgebaut hier in Rumänien. Und wir hatten mal so eine Idee, so eine Gulaschkanone zu machen, weil er hat damals auch bei sich in Bufta arme Leute eingeladen. Hat er mich gefragt, ob ich Lust habe, das zu machen. Sag ich, weißt du was, Urs, ich bin dabei. Dann hat er so viel, wir haben sie gemeinsam gekauft, für 10.000 Franken so eine Gulaschkanone gekauft. Das ist so für 100 Liter Suppe, kannst du da drin kochen, mit Feuer von unten. Und dann haben wir das in Bufta das erste Mal gemeinsam gemacht. Dann hat er gesagt, weißt du was, Jakob, ich schenke die dir. Das ist mein Geschenk an dich, weil ich weiß, dass dir das gefallen hat. Und dann haben wir im Ikoane angefangen, das zu machen. Wurden aber sehr oft bestraft, weil wir es auf der Straße gemacht haben. Und auf der Straße war das verboten, den armen Leuten Essen zu geben. War halt keine Grundlage da. Dann haben wir das in der Kirche Ikoane. Da gibt es eine schöne kleine Kirche da hinten. Da haben wir der Priot gesagt, komm doch zu mir. Da haben wir das bei ihm auf dem Hof aufgestellt, haben die ganzen Tische, es war glaube ich 15 Meter Tisch mit Bänken aufgestellt und ich habe dann da meine Gulaschsuppe gemacht und haben uns ausgeschenkt und das war für mich ein Erlebnis, einzigartig. Reich, arm, am gleichen Tisch, die haben miteinander gegessen, miteinander geredet. Der eine hat seine, jetzt ist nie mehr, der hat seine Jacke ausgezogen, hat sie dem Armen, der das keine Jacke hatte, gegeben, ihm sie auch gelassen. Der ohne Jacke ging dann in seinen Cayenne, ist weggefahren und der andere hat dann seine Plastikbox genommen und ist mit der Jacke weitergelaufen. Das heißt, dieses Gebilde, was sich entstanden hat, dass man sich gegenseitig hilft, hat mich extrem angemacht. Und also gefühlsmäßig total aufgepusht. Ich habe am Abend geweint, dass das überhaupt möglich ist, diese Emotion, nicht negativ, positiv, diese Emotionen, die da waren. Und das haben wir dann im Prinzip sehr oft gemacht. Wir machen es bis zu 10 Mal pro Jahr. Früher, wenn man es nicht auf der Straße machen konnte, haben wir es in verschiedenen Kirchen gemacht. Hier im Zentrum weg ist das was anderes, da kann ich es auf der Straße machen, weil ich von der lokalen Polizei die Bewilligung bekomme, dann machen wir das hier vor dem Restaurant. Aber sonst haben wir es immer eigentlich in den Kirchen gemacht und das war immer schön, weil die Kirche dann im Prinzip die armen Leute organisiert hat und das waren dann immer so 200 bis 400 Gäste und das hat sich dann auch wieder gemischt, die Reichen mit den Armen und das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wurde dann von der Irina Mohora, die hat so eine Assoziation gebildet für arme Leute, auch 2-3 Mal eingeladen am Gare du Nord. Das war das erste Mal, wo überhaupt jemand am Gare du Nord gekocht hat. Dann sind wir in den Untergrund gegangen mit dem Essen. Das zweite Mal, das war dann im Frühling, das erste Mal war im Winter, das zweite Mal im Frühling, bei Ostern, haben dann die Leute aus dem Untergrund rausgeholt. Das war sehr ergreifend, da war einer ein Blinder. Der wurde dann aus der von unten nach oben gebracht, dem hat man dann das Essen, man hat den Tisch hingestellt. Das heißt, wie die sich gegenseitig geholfen haben und wenn man das sieht, wie die mit ihren schwarzen Händen, die nicht nur schmutzig, sondern verfroren sind, anfangen zu essen für so 300 Milliliter Suppe, 20 Minuten langsam essen und dann von Herzen fragen, ob sie noch ein Stück Brot haben dürfen, das ist einfach was ganz Spezielles, das macht richtig Freude.